Ich habe diesmal wieder ein Thema aus der Bergpredigt mitgebracht. Ich habe übrigens Ende August schon mal über die Bergpredigt gesprochen, über das Auge, das Licht des Leibes. Falls jemand zu der Zeit im Urlaub war, man kann das in dem Podcast auf der Webseite nochmal nachhören. Heute habe ich ein anderes Thema mitgebracht, und zwar das Thema heute heißt: Mit welchem Maß misst du, oder mit zweierlei Maß messen? Das kann man ja auch schon mal so sagen. Ich habe zum Einstieg vor, ein kleines, ganz kurzes, das Veranschaulichen, das Thema. Und dazu habe ich ein paar nette Menschen angesprochen heute Morgen, ob sie mir kurz helfen könnten. Und ich fange doch mal an, ob ich die Namen alle zusammenbringe, und bitte euch dann ganz kurz nach vorne zu kommen. Wahrscheinlich müsst ihr auch nichts sagen. Susanne, dich hätte ich gern vorne. Raul, dich wollte ich auch vorne gerne haben. Hendrik, vielen Dank fürs Wasser. Das werde ich noch brauchen. Und wen hatte ich denn noch gefragt? Oh, den Tim wollte ich auch unbedingt nach vorne holen. Werner wollte ich auch gerne vorne haben. Manuel, dich hätte ich auch gern vorne, aber ich tue dir keinen Gefallen damit, oder? Mir zuliebe? Ach, komm, du musst nichts machen. Manuel, vielen lieben Dank. So. Oh. Franziska, würdest du auch noch mal nach vorne kommen? Du weißt ja, wie es hier ist. So, und jetzt hätte ich die Bitte an euch, euch gleich mal ein bisschen der Größe nach zu sortieren. Ihr steht fast richtig. Vielmehr. Okay, eine Frage habe ich dann doch. Franziska, ein, zwei. Warum habe ich dich nach vorne gerufen?
Wahrscheinlich, weil ich klein bin.
Aber sie hat so auf den Punkt getroffen. Ja, ich habe euch einfach willkürlich ausgesucht, weil ich in dieser Gruppe groß aussehe. Ist doch super, ne? Ich fühle mich wohl, wenn Menschen kleiner sind als ich, und ich bin größer. Okay? Und naja, hier irgendwie ist mir irgendwie, jetzt wird schon knapp, und ich habe hohe Schuhe an heute. Raul mag ich einfach so. Aber, oh Mist. Also, vielen Dank, ich erlöse euch. Euch zwei brauche ich noch ein bisschen. Kurzen Applaus für euch, Dankeschön. So. Bei euch beiden muss ich nochmal nachschauen, aber ich habe fast den Eindruck, seid ihr größer als ich? Okay, das wollen wir nochmal klären. Ich habe nämlich ein Maß dabei. Es geht ja heute um das Messen. Und Tim, ich glaube, du kannst gut messen, oder? Hast du auch beruflich irgendwas mit Messen zu tun, oder? Es geht auch bei dir genau zu, oder? Gut, dann messe jetzt bitte mal, wie groß der Raul denn eigentlich ist. Das wollen wir jetzt heute mal wissen. Ah, du kannst ihn noch weiter ausklappen. So, ich hole jetzt kein Buch, keine Türzarge. Was sagst du? Warte, ich hole das Mikrofon, wir wollen das Ergebnis offiziell haben.
Also, je nachdem.
Auf einen Zentimeter ungefähr.
Ja, also 1,81,5.
Das Ergebnis laut 1,81,5. Danke, Raul, ich brauche dich immer noch. Ich finde dich eigentlich ganz nett, aber ich wäre lieber größer als du. Also müssen wir mich auch mal messen.
Also wenn wir dieses Maßstab nehmen,
ja,
ist es 1,92.
Nochmal laut, das hat nicht jeder gehört.
Wir machen das jetzt anders, jetzt messen wir mit hier.
Nein. Also wie viel waren es?
1,92.
Yes. Perfekt gewonnen. Also ich finde Raul nicht nur sympathisch, er ist auch noch kleiner als ich, wenn ich es messe jedenfalls. Ich danke euch vielmals. Das war's schon. Ist schon ganz witzig, oder? Eigentlich ist es Banane. Ihr alle wisst, dass es nicht sein kann. Und dass irgendwas schief läuft, wenn jemand beim Messen einfach mal den Zollstock tauschen will. Hä? Du schummelst doch, oder? Was noch interessanter ist, und das fiel mir erst heute Morgen auf, ihr alle ahnt schon, was hier passiert ist, oder? Da hat jemand gestern Abend in seiner Hobbywerkstatt die Säge angesetzt und hat einfach mal ein Stück vom Zollstock rausgenommen, damit die Enden noch da sind. Man kann ihn drehen, wie man will, aber ich bin immer über 1,90 und größer als Raul. Wofür steht dieser Zollstock eigentlich? Der Zollstock steht dafür, dass wir alle dazu neigen, wenn wir uns selber mit anderen vergleichen, uns ein bisschen größer zu messen, als wir eigentlich sind. Ja, vielleicht habe ich irgendwann mal in der Schule, wurde ich einmal zu viel dafür gehänselt, dass ich kleiner bin als die anderen und habe meine Lehre daraus gezogen. Habe mir gesagt, boah, mein Zollstock, den muss ich ein bisschen anpassen, da muss ich mal ein Stück rausnehmen. Ich kann das auch moralisch übertragen. Ich kann auch sagen, vielleicht sind andere moralisch hochwertiger als ich, besser in ihrem Leben, aber ja, die haben nicht das Stück Geschichte, was ich habe. Ich messe das, was nach diesem Stück kam. Ich messe die Zentimeter drumherum und die sind echt die Zentimeter drumherum. Nur ich bin nicht ganz ehrlich mit mir. Viele andere reduzieren mich auf das, was hier fehlt. Auf das Stück, wo ich schummel. Nicht auf das, was ich leiste, auf das, was ich vorgebe zu sein, aber nicht bin. Und das ist im Wesentlichen das, was hinter mit zweierlei Maßmessen steht. War der nicht eben größer? Ich misse den nochmal aus hier. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Mit zweierlei Maß messen. Es gibt einen Spruch in Sprüche 20. Und in diesem Spruch heißt es, Vers 10, zweierlei Maß, zweierlei Gewicht, der Herr hasst beides. Der Herr hasst es, mit zweierlei Maß zu messen. Ja, warum sollte das jemand tun? Warum sollte man mit unterschiedlichem Maß messen? Warum sollte man unterschiedliche Gewichte verwenden? Ganz einfach. Ich fange an, wenn es mir Vorteile bietet. Im Miteinander ist mit unterschiedlichem Maß messen vorteilhaft für mich. Und für die anderen nachteilhaft. Und das macht es für sie zu einer Sache der Gerechtigkeit. Wenn ich mir Vorteil verschaffe, ist es für den anderen eine Ungerechtigkeit. Aber genau das hasst Gott. Warum hasst Gott, wenn wir unterschiedlich messen, mit zwei Maßstäben? Weil es überhaupt nicht die Art und Weise und das Wesen Gottes ist. Ja? Es ist ungerecht, mit unterschiedlichen Maßen messen, Gott aber ist gerecht. Und Gott liebt die Gerechtigkeit. Gott hält, was er verspricht. Wenn dir etwas Gutes geben will, gibt er dir etwas Gutes und nicht einen Stein. Und Gott ist wahrhaftig und auch wir sollen wahrhaftig sein. Aufrichtig, ehrlich oder authentisch. Und zu guter Letzt, was passiert? Stell vor, du gehst auf einen Marktplatz und willst dir 5 Kilo Kartoffeln kaufen. Ja, und zahlst für einen Sack Kartoffeln 5 Kilo und kommst nach Hause. Hoppla, es sind nur 4. Ich gehe da nicht mehr einkaufen. Wahrscheinlich werde ich auch anfangen, über diesen Bauern schlecht zu reden und sagen, guck mal, ich habe einen Kartoffelsack gekauft, 5 Kilo, und der hat mir nur 4 gegeben. Das gibt richtig Streit. Und wenn wir uns gegenseitig was vormachen, wenn wir nicht wahrhaftig sind, dann führt das zum Streit in einer Gesellschaft, in einer Gemeinde, dann führt es zu Streit, weil wir uns gegenseitig betrügen. Den gleichen Vers gibt es sehr ähnlich ein paar Kapitel vor, auch wieder in den Sprüchen. Da heißt es, die falsche Waage ist dem Herrn ein Groll. Das Wort Groll ist beachtlich. Aber volles Gewicht ist ihm sehr wohlgefällig. Und das ist die Mengeübersetzung. In einer anderen Bibelübersetzung heißt es, der Herr verscheut den Betrug, doch er freut sich an der Ehrlichkeit. Das ist schon eine sehr sinngemäße Übertragung eher als eine Übersetzung. Aber Betrug oder Ehrlichkeit, das ist das, worum es heute geht. Und diese Dinge hier mit Zentimetermaß sich zu vergleichen und zu messen, ist ja noch recht anschaulich. Schwieriger wird es, wenn wir von moralischen Maßstäben sprechen. Was ist denn richtig, was ist falsch? Was ist gerecht und was ist ungerecht? Und sich dann miteinander zu vergleichen und sich zum Richter aufzuspielen, schon schwierig. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen zu dem eigentlichen Kapitel heute. Matthäus 7, Verse 1 bis 5. Matthäus 7, 1 bis 5. In der Bergpredigt, Jesus sagt: Hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Denn wie ihr über andere urteilt, wird man auch über euch urteilen. Nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird man auch euch geben. Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm her, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Du Heuchler, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Ich gehe jetzt diese Verse erstmal durch, 5 Verse, 3 kurzen Abschnitten. Ich werde mich hinterfragen, was bedeuten diese Verse eigentlich für die Menschen, die es damals gehört haben, und ganz zum Schluss kurz auch nochmal überlegen, was bedeutet das für uns heute? Und ich glaube fast, da kommen wir dann wieder bei dem Thema auch Gesellschaft raus. Ja, weil ich glaube, die Verse sind nämlich total, es ist wieder in Mode gekommen, einander zu beurteilen und zu richten, finde ich, oder? Soziale Medien und so. Wir richten wieder gerne über andere, fühlen uns im Recht und so weiter. Fangen wir aber an. Verse 1 und 2, du kannst jetzt einfach das stehen lassen. Verse 1 und 2 wiederholen eigentlich dreimal das gleiche Prinzip mit einem unterschiedlichen Schwerpunkt. Das erste ist mit Sicherheit das Gravierendste. Sich zu verurteilen ist einmal mehr als beurteilen, ja? Also ein Richter verurteilt und in der Regel mit dem Urteil ist schon klar, wer ist hier schuldig und was ist das Strafmaß. Ja? Verurteilen ist die höchste Stufe. Damit fängst du an. Du sollst nicht richten, heißt, du sollst nicht verurteilen. Mach dich nicht selber zum Richter. Das zweite ist dieses Wechselprinzip. Wie ich andere beurteile, so wird man auch über mich urteilen. Das Mann über mich, wer ist Mann? Das ist so ein ich habe auch gelesen, so eine Art göttliches Passiv. Also so wird Gott auch über mich urteilen, sagen manche Übertragungen und Übersetzungen. Und so werden, das spiegelt mir alle wieder. Das ist auch gelebte Praxis. Also wie man in den Wald reinruft, so schallt es hinaus. Wie ich mit anderen Menschen umgehe, wenn ich sehr kritisch, nörgelig bin, werden die anderen auch nörgelig mir gegenüber sein. Aber ja, Jesus sagt auch, bei Gott ist das so. Wenn du mit anderen sehr hart urteilst, wird sich dir Gott auch sehr hart stellen. Da gibt es Bibelstellen dafür, die das an Gleichnissen belegen. Denk zum Beispiel in Matthäus 18 daran, dass es einen Diener gibt, der Herr des Hauses geht außer Landes und überträgt ihm was und dann kommt er wieder und dann so, oh, ich kann mit Herrn dir meine Schulden nicht bezahlen, bitte verschone mich. Und der Hausherr vergibt ihm die Schulden, aber er kann seinen Freund nicht vergeben, kann ihm kleine Schulden nicht erlassen und der Herr bereut es, dass er großzügig ihm gegenüber war. Auch Jesus sagt das mehrmals. Ich bin großzügig dir gegenüber, sei du auch großzügig anderen gegenüber. Geben und beurteilen stehen hier untereinander und ich finde das total interessant. Ich glaube, wir haben eher eine Mischung, dass wir vielleicht großzügig im Geben sind, aber kleinlich im Beurteilen. Oder? Das sagen, ein richtig guter Mensch hat so ein weites Herz, wenn er gibt, hier, nimm alles von mir. Aber im Beurteilen bin ich sehr, sehr genau. Da hole ich die Lupe raus, dann habe ich ein ganz feines Maß. Hier eine Schaufel und da ein Teelöffel. Und Jesus sagt so von wegen, so wie du gibst, so wird man dir geben. Und in genau dem Zusammenhang sagt er eigentlich, verstehe ich es so, dass er sagt, sei auch im Beurteilen großzügiger, nicht kleinlich. Nimm auch die Schaufel beim Beurteilen. Also nicht beurteilen, Schaufel im Sinne von über den Kopf hauen, sondern vom Maß her, ja, also nicht so akribisch. Wir müssen uns vor Augen halten, dass Jesus, dass wir hier in der Bergpredigt sind. Und ich hatte das letzte Mal schon gesagt, die Bergpredigt ist eine riesige Herausforderung, weil Jesus bei den ganzen Geboten nicht an der Fassade stehen bleibt. Er guckt den Menschen nicht vors Herz, das hat Gott nie getan. Aber Jesus stellt seine moralischen Ansprüche an unser Herz. Er fragt nicht, was du tun kannst, sondern er fragt, wer du bist. Wie bist du denn eigentlich? Und er sagt so, wenn du eigentlich deinen Nächsten hast, wenn du ihn für einen Idioten hältst, dann hast du alles in dir gelegt, um ihn morgen wirklich umzubringen. Du bist in deinem Herzen ein Mörder. Es gibt noch die anderen Beispiele. Jesus schaut wirklich hinter die Fassade, schaut rein. Und ich glaube, Jesus lässt sich von unseren Ausreden auch nicht wirklich täuschen. Ja? Wenn wir sagen so, wenn ich mich selber beurteile, dann nehme ich halt dieses Maß raus. Ja? Ich weiß sehr genau, im Kopf weiß ich sehr genau, wie Christsein funktioniert. Ich kenne alle ethischen Ansprüche. Ja? Ich habe schon so viele Predigten gehört. Viele habe ich schon wieder vergessen, aber ich habe auch sehr viele sehr tolle Predigten gehört. Ja, aber in meinem Leben, da höre ich mir auch selber zu bei meinen eigenen Ausreden. Weil ich keine Zeit habe, weil ich nicht ausgeschlafen bin, weil du und du nicht so seid, wie ich mir euch wünsche. Ich glaube, so ungefähr sagt man das. Wenn ihr alle genau so wäret, wie ich mir das vorstelle, dann könnte ich ja auch ein viel besserer Mensch sein. Weil es heute regnet, gehe ich nicht spazieren. Keine Ahnung, ich habe eine Menge von Ausreden. Bin ich sicher, wenn ich vor Gott stehen würde und Gott Richter ist am jüngsten Gericht, ob er sich lange meine Ausreden anhören wird? Werden die gelten vor Gott? Schwierig. Aber mir selber gönne ich jede Menge Ausreden, aber anderen nicht. Ich frage euch nicht nach euren Gründen, nach euren Lebensumständen, wenn ich euch bewerte moralisch, sondern sage von wegen, weil ich fromm bin, habe ich den ganzen Maßstab, wenn ich hier durch die Gemeinde renne. Wenn ich Menschen beurteile, dann will ich die 100% und sie sollen echt sein, die 100%. Das ist mit zweierlei Maß messen. Aber es gibt nur einen Richter. Es gibt nur einen Richter auf der Welt. Johannes 5, Vers 22 heißt es, dass der Vater Gott im Himmel, niemanden richtet, sondern das Gericht ganz in die Hände seines Sohnes gelegt hat. Der Sohn hat sich das Recht erkauft. Der Sohn hat sich das Recht erkauft dadurch, dass Jesus aus dem Himmel auf die Erde kam und ein Mensch wurde. Jesus selbst ist Mensch. Er kennt die Versuchbarkeit. Er weiß, wie es ist, morgens einen schlechten Geschmack im Mund zu haben, noch ein bisschen verschlafen zu sein, abends nach der Arbeit müde zu sein. Er kennt das alles. Und er ist am Ende einen Weg gegangen, den wir nicht gehen wollen. Er hat sich verleugnen lassen, ist gekreuzigt worden und hat nicht seinen Joker gezogen. Die Engel befreien mich jetzt hier vom Kreuz. Er hat sich das alles ertragen. Für uns. Und mit diesem Weg hat er sich erkauft, Richter zu sein. Das hat niemand von uns getan. Niemand sonst. Und wie beurteilt Jesus? Vers 24. Wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Jesus sagt, wenn du glaubst, bin ich der Richter, aber ich richte dich nicht. Ich werde dich nicht verurteilen. Du kannst heute wissen, der Himmel gehört dir. Geh hinein zu meiner und deiner Freude. Jesus hat das Recht zu richten, aber er tut es nicht. Warum tun wir es? Warum wollen wir richten, wenn es Jesus selber nicht tut? Oder wie es hier heißt, so wie du über andere urteilst, wird man auch über dich urteilen. Nach dem Maß, mit dem du gibst, wird man auch dir geben. Und wenn wir uns alle an dem Maßstab Gottes, an dem Maßstab Jesu orientieren, tun wir was Schlechtes damit? Wenn wir sagen, Jesus hat dir vergeben, ich kann das auch. Jesus fragt nicht nach deinen Maßstäben. Er fragt nicht nach dem Stück, nach deinen Ausreden. Er fragt nach deinem Glauben. Übers Geben heißt es im Lukas 6, 38, gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch gemessen werden. Ich verrate euch ein Geheimnis. Das steht nicht in meinem Text, ich fasse mich kurz. Ich bin mit 18 zum Glauben gekommen, habe vorher wirklich eine Sinnlosigkeit in meinem Leben gespürt, die nicht schön war. Und habe Christen um ihren Glauben beneidet, dass sie so Orientierung im Leben haben, dass sie was haben zum Streiten und miteinander eifern, einfach ein gut und richtig, wahr und falsch. Ich war begeistert. Ich habe gebrannt mit 18. So richtig. Und dann bin ich das erste Mal an die Bergpredigt gekommen und habe einfach gemerkt, dass ich bei all dem Eifer hochmütig werde. Dass ich alle verurteile, die nicht genauso eifern wie ich. Ihr könnt alle nicht mit mir mithalten, habe ich gedacht. Und habe mich dann im Licht Gottes gesehen und habe gedacht, von wegen, boah, gelten mir überhaupt noch die Seligpreisungen? Ich habe all das geschafft, aber preist Jesus mich selig, weil ich geistig arm bin? Preist Jesus mich selig, weil ich nach Barmherzigkeit sehne? In allen Eifer sehr, sehr viel verloren. Und ich habe angefangen nachzudenken darüber, dass mir Demut sehr gut stehen würde. Besser als Eifer. Demütig sein vor deinem Gott ist wichtiger als Eifer. Und wenn ich anfange, weit zu werden, demütig, dann ist das, dass mich die Gnade Gottes überschüttet in einem vollen, fließenden Maß, einem gerüttelten Maß. Kennt ihr das? So Kaffee, einen Pfund Kaffee in die Dose reinkriegen. Oh, ist ein bisschen voll. Dann klopfst du ein bisschen, dann sackt das wieder. Dann kannst du noch ein bisschen mehr reinschieben, ein bisschen klopfen, wieder mehr rein. Die Rohrbieger kennen das, glaube ich, auch. Aus dem Praktikum kenne ich das noch. Und so ist es mit der Gnade. Nicht nur einmal ein bisschen was reintun, sondern klopfen, 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 noch mehr rein. Nee, da geht noch was. Bum, 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 noch mehr drauf. Richtig. Jesus meint es richtig gut. Und er ist wahrhaftig. Wenn wir es richtig gut miteinander meinen, ein weites Herz haben, empfangen wir Segen in der gleichen Art. Verse 3 und 4. Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Ich glaube, Jesus nutzt dir bewusst das rhetorische Mittel der Übertreibung, habe ich das Gefühl. Ich habe wirklich noch niemanden getroffen, der einen Balken im Auge hat. Balken sind Konstruktionselemente mit Holz. Mit Balken baut man Gartenhütten, Häuser, Fachwerkhäuser, was auch immer. Das ist so mal 2 Meter lang oder so. Ich glaube, ich kaufe mir keinen Balken mit 1 Meter, da kannst du ja nichts mit bauen. Aber so echt groß. Wenn du einen Balken im Auge hast, hast du kein Auge mehr. Ne? Also das ist bin fast sicher, dass er dann eine Übertreibung gemacht hat. Umgekehrt, ein Splitter im Auge, habe ich mir gedacht, ist auch total witzig. Ich habe schon mal hier Flex, Winkelschleifer, ja, irgendwas gemacht und hinter so ein komisches Kratzen im Auge gehabt und so. Und das guckt man sich eine Weile an und dann geht man zum Augenarzt. Ja, sie haben da einen Splitter drin. Und dann gibst du dieses Licht aufs Auge, ein paar Tröpfchen rein und dann mit irgend so einem Werkzeug fräsen sie dann diesen kleinen Splitter aus deiner Hornhaut raus. Ja, schöner Gedanke, oder? Findet ihr nicht? Was ich damit sagen will, ich habe diesen Splitter nie gesehen. Nie, weder vorher noch nachher, aber ich habe ihn sofort gespürt. Er ist so winzig klein, der tut weh, auch wenn du ihn nicht siehst. Und Jesus sagt, du regst dich über den Splitter im Auge deines Nächsten auf. Glaubt ihr nicht, dass der Nächste dasselbe auch gemerkt hätte? Also wenn ich ihn schon sehen kann, deswegen, oh, du hast einen Splitter im Auge. Ja, ich weiß, es tut sau weh. Also, oh Mann. Aber du kannst deinem Nächsten, deinem Freund, deinem Kumpel nicht helfen, wenn du selber gerade dein Auge statt Auge Holz im Gesicht hast, ja? Wahrscheinlich schon, wenn du das Gesicht zum Nächsten drehst, kriegt er schon so eine Breitseite mit dieser Latte vom Kopf oder sowas. Das geht überhaupt nicht. Total abwegig, das Beispiel. Ich habe da jetzt mit den Bildern nochmal die Folie. Ich habe da gedacht, so der tote Winkel. Der tote Winkel. Ich finde das auf LKWs hinten, klebt das hinten drauf. Für alle, die nicht schon mal im Leben LKW-Fahrer waren, dass sie sich begreifen können, dass so ein LKW-Fahrer nach hinten und so ums Auto herum eigentlich echt nichts sieht. So ein LKW-Fahrer kann prima geradeaus gucken und Autobahn fahren, ja. Aber Radfahrer im Straßenverkehr, die leben da, wo toter Winkel steht, eher gefährlich. Ja, da, wo die schwarzen Bereiche sind, da hilft ihm der Spiegel wenigstens, ja. Aber viele Bereiche ist der komplett blind. Er ist gemacht, um geradeaus zu fahren. Das kann er. Komm ihm besser nicht in die Quere. Lebenserhaltender Tipp für euch. Ja. Das heißt, wer selber einen dicken Balken im Auge hat, dem verdeckt der Balken schon die Sicht auf andere. Der sieht eigentlich ja nur diesen Balken. Der hat einen riesen toten Winkel. So, und ich finde Vers 4, wie Jesus sagt oder fragt, mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir. Das ist mal scheinheilig, oder? Mein Freund, komm, ich helfe dir. Wenn der Freund Hilfe braucht, weil ihm das Auge wehtut, dann fragt er nach Hilfe. Aber wenn es mich mehr nervt, diesen Splitter zu sehen als ihn selbst, das ist doch mal scheinheilig, oder? Hab ich da so eine Not mit Splittern in anderen Augen? Nee. Das ist scheinheilig. Das sagt Jesus tatsächlich auch im Vers 5. Du bist scheinheilig. Du Heuchler. Zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann siehst du vielleicht genug. Also mit welchem Recht? Wir sind nicht qualifiziert, wir sind nicht per se dazu berechtigt, einander die Splitter aus den Augen zu ziehen. Dieses Recht muss man sich verdienen. Ja? Also wenn ich schon gut genug bin, also ich hatte schon mal einen Splitter im Auge, aber ich bin kein Augenarzt. Ich werde euch das nie anbieten, im Auge rumzufummeln, um einen Splitter rauszuholen. Ich sehe ehrlich gesagt mit meiner Brille kaum Splitter in den Fingern, aber Auge schon gar nicht. Jesus sagt, mach Erfahrung mit deinem eigenen Auge. Fang an, Splitter in deinem eigenen Auge herauszuziehen. Weil das tut vielleicht weh. Du wirst vielleicht ein bisschen probieren, wie sich das anfühlt. Du wirst das langsam und sehr vorsichtig machen. So diese Art von Vorsicht, die man bei manchen Arzthelferinnen vielleicht auch vermisst. Ah, das muss schnell gehen mit dem Pflaster. So, ah. Ja, genau. Langsam und vorsichtig an dein Auge rangeht. Und die Erfahrung, sensibel zu sein, dass so ein Splitter nicht ins Auge gehört, aber das Entfernen trotzdem ein Weg ist, und dass es ein schmerzhafter Prozess ist, da musst du erstmal Erfahrung sammeln und dir das Recht verdienen, an dem anderen rumzunörgeln und an sein empfindliches Auge herumzufummeln. Mit welchem Recht drängst du anderen deine Hilfe auf? Was qualifiziert dich dazu? komme fast zum Ende. Wer sich um die Moral, mehr um die Moral anderer kümmert, um ihre ethischen Maßstäbe als um seine eigenen, der ist ein Heuchler. Heuchler geben sich dadurch zu erkennen, dass sie an andere sehr hohe moralische Anforderungen haben, höhere als an sich selbst. Und sie sind Heuchler. Im Bergpredigt wird öfters von Heuchlern gesprochen, zum Beispiel die, die sich beim Beten gerne vorne an die Ecke stellen, wo sie jeder sieht, und dann laut beten, damit sie als fromm wahrgenommen werden. Das sind Heuchler. Die Echten gehen in eine Kammer, schließen die Tür hinter sich und sie stellen sicher, dass nur Gott sie hören kann und beten dort. Und Gott sieht in das Verborgene. Heuchler sind die, die nicht ihre eigenen Splitter aus dem Auge ziehen, sondern anderen ans Auge gehen und sich zum moralischen Maßstab machen, was richtig und was falsch ist. Und ihnen die Splitter aus dem Auge ziehen wollen, weil sie gesehen werden mit ihren Ansprüchen, weil sie wahrgenommen werden. Das nennt Jesus Heucheln, Scheinheiligkeit. Tja, wir kommen langsam zu der Frage, da lerne ich auch dazu, was will Jesus damit sagen? Und die erste Frage war für mich, ist das die richtige Zielgruppe für diese Predigt? Ich hätte diese Art von Ansprache bei einer Tempelrede vermutet. Okay? Lauter fromme, etablierte Menschen, eben die mit den langen Gewändern, die es vorne hinstellen und so, da hätte ich es vermutet. Aber auf der Bergpredigt, da sind eine große Menge Volk, die folgt, läuft ihm hinterher, weil sie wissen, er tut Wunder und er hilft ihnen. Und er fängt an mit selig die geistig Armen, selig die Barmherzigen. Und ihn sagt er jetzt von wegen, aber nicht richten, nicht urteilen, geben, so wird euch gegeben. Echt, ist das die richtige Zielgruppe dafür? Ja, gute Frage. Warum macht er das? Ich habe überlegt, vielleicht sagt das was, auch das etwas über das Wesen Gottes aus. Vielleicht steckt da eine Botschaft darüber darin, wie wir Gott verstehen müssen, wie Gott eigentlich ist. Ja? Gott ist derjenige, der das Verborgene kennt. Gott sieht durch unsere Fassade hindurch ins Herz. Gott ist heilig, also die Verkörperung des Guten. Alles, was Gott tut, ist gut. Vieles verstehen wir vielleicht nicht, aber was Gott tut, tut er aus Liebe. Das hat er mit Jesus Christus bewiesen. Und Gott ist auch barmherzig. Auch wenn er selbst alle Kraft hat und mächtig ist, hat er Verständnis mit denen, die es eben nicht sind. Und weil Gott so ist, sorgt Gott, erfahren immer mehr Menschen, wie es ist, unter dem Schutz und unter dem Segen Gottes zu leben. Und in dem Maße, wie ich die Güte Gottes erlebe, öffne ich ihm auch mein Herz. Ich schenke ihm immer mehr Vertrauen. Dinge, die mir ganz wichtig sind, lasse ich Gott ran, lasse ich Jesus ran. Und mit dem Glauben werden Menschen zu Kinder Gottes, mit dem Vertrauen. Aber die Veränderung beginnt von innen nach außen. Das ist auch wieder Bergpredigt. Oder ihr wisst, den Becher nicht von außen nach innen reinigen, sondern von innen her wird das Herz verändert und es dringt nach außen. Alles andere wäre die Fassade weißeln. Das macht Gott nicht. Er verändert das Herz von innen nach außen und der Mensch wird allmählich langsam neu. Und in dieser Zeit, während der Mensch langsam neu wird, brauchen wir unbedingt Geduld miteinander. Da ist vieles noch Baustelle. Ja, da ist der größte Schritt getan mit dem Öffnen, mit dem ersten Gebet, wie ich gesagt habe, schon gesagt habe, mit dem ersten Vertrauen aussprechen, mit der ersten Erkenntnis, ist der größte Schritt getan, aber null Außenwirkung. Keine Quick Wins. Nichts. Und da muss man eben ein bisschen warten, bis es von innen nach außen durchwirkt. Aber so, ich glaube, Gott hat die Geduld mit uns. Genau, Gott liebt die Demütigen und richtet sie wieder auf. So, ich bin echt am Ende angekommen und ich glaube, es wird auch Zeit dafür. Was nehmen wir mit aus diesem Thema hier? Und warum ist das für mich meiner Meinung nach relevant? Wer andere Menschen verurteilt, also mach dich nicht zum Richter. Mach dich nicht zum Richter. Wer andere Menschen verurteilt, ist sich der Gegenwart und des Wesens Gottes vielleicht nicht ganz bewusst. Und er nimmt sich den Platz ein, den sich Jesus mit seiner Hingabe und seinem Tod erkauft hat. Das sollte man nicht tun. Vielleicht sagst du, naja, verurteilen mache ich ja gar nicht. Ich beurteile nur. Ich habe halt eine Meinung zu etwas. Genau. Wo ist jetzt die Trennung zwischen verurteilen und beurteilen? Früher hätten wir das in den 90ern, Anfang 90er, hat man viel über den Zeitgeist gesprochen. Kennt da jemand noch den Begriff des Zeitgeistes? War damals in aller Munde irgendwie. Der Zeitgeist von heute. Und ich glaube, wenn man das so taufen will, haben wir heute wieder einen Zeitgeist. Und das ist der Zeitgeist der Spaltung und des Urteilens und Richtens. Bin ich wirklich überzeugt, weil ich sehe es in Gemeinden und ich sehe es in Gesellschaften, politisch, überall wird gespaltet. Und es ist nicht nur ein Beurteilen, es ist auch ein Verurteilen. In dem Moment, wo ich sage, ich will gar nicht mehr mit dir reden, weil du an der Stelle diese Meinung hast. Ich mache es ganz konkret. Ich diskutiere mit Menschen nicht über Politik, wenn sie AfD wählen. Wir machen hier keine Politik. Ich werde auch sofort wieder aufhören. Ist nur ein Beispiel, dass ich sage, wenn ich sage, nein, da brauche ich gar nicht zu diskutieren. Wir haben gar keine Basis, miteinander zu reden. Wenn du in der Sache die Meinung hast, ja, was denn dann? Dann bist du für mich gestorben. Ich bin Richter und ich habe das Urteil auch gleich vollstreckt. Du bist tot für mich. Ich will nicht mit dir reden. Das ist nicht nur beurteilen. Und das haben wir in der Gesellschaft wirklich drin und das ist furchtbar. Und die Politik, ich mache es doch, Entschuldigung, wir müssen aufpassen, wenn Politiker wirklich das auch bedienen und einfordern. Weil die Gesellschaft, wenn sie aufhört, miteinander zu reden, was kommt als nächstes? Schießen uns dann Raketen über die Bohnenhäuser oder sonst irgendwas? Wir müssen miteinander im Gespräch bleiben und auch miteinander zuhören, wenn es nicht angenehm ist. Wenn es anstrengend ist. Und ja, auch für mich ist es anstrengend. Also ich weiß nicht, wie ich mit Menschen zum Beispiel reden soll, die glauben oder behaupten, die Erde wäre eine Scheibe. Ich weiß es nicht. Also, Fazit ist, bleibe im Gespräch mit den Menschen, die anders sind und anders denken als du. Ich sage nicht, kapituliere vor ihnen. Ich sage, bleibe im Gespräch. Du kannst eine andere Meinung zu einem Thema haben, aber x'e die Person nicht aus deinem Leben aus. Ja? Wenn er für dich wie tot, ja, sie alle, wer immer, für dich wie tot sind, dann bist du Richter und Urteilssprecher. Für unsere Gemeinde möchte ich auch klar sprechen. Für unsere Gemeinde wünsche ich mir, dass wir gemeinsame Ansichten nicht zur Voraussetzung fürs Gespräch machen. Den Satz muss, glaube ich, gleich zweimal sagen. Gemeinsame Ansichten nicht zur Voraussetzung fürs Gespräch machen, sondern die gegenseitige Liebe, das Bewusstsein, dass wir miteinander Berufene sind, die Wertschätzung, der Respekt ist die Basis unseres Miteinanders und unseres Reden. Und im Gespräch finden wir unsere Gemeinsamkeiten. Miteinander. Wenn ich das umtausche und sage, ich will erst die Gemeinsamkeit definiert haben, bevor ich miteinander rede, frage ich mich fast, worüber reden wir denn dann? Ja. Vorletzter Punkt und dann bin ich wirklich durch. wäre, lege deine alten Maßstäbe ab. Sei ehrlich mit dir. Jesus ist auch. Ich weiß, dass ich mal irgendwie 1,67 groß war und jetzt eher rückläufig bin. Ja, 1,65, es wird nicht besser. Wenn ich wachse, vielleicht eher in diese Richtung als in diese. Es ist, wie es ist. Aber ich weiß, mich geliebt und angenommen. Von sehr lieben Menschen zum Beispiel. Ja, aber auch, dass Gott mich so geschaffen hat, wie ich bin. Und es sollte für mich niemals über 1,70 gehen. Leider. Ich wäre es wirklich gern geworden. Aber das war jetzt nicht Gottes Plan für mich. Muss ich so akzeptieren. Und ich glaube ganz ehrlich, wir finden neue Freiheit, wenn wir uns annehmen, wie wir sind. Wenn wir uns nicht betrügen, belügen. Und wenn wir auch anerkennen, von wegen, dass bei mir im Leben nicht alles super fromm ist, wie sonntags morgens. Ja, ich bin nicht immer so wie jetzt hier. Nee, weiß auch jeder, ist so. Okay, und Gott liebt uns. Jesus liebt uns. Und er ist bei uns an der Arbeit. Und er macht uns neu. Wir machen vieles falsch. Und ein paar Sachen machen wir richtig gut. Halleluja. So funktioniert das hier. Genau. Ich habe hier stehen, komm runter. Ich glaube, es war spät. Komm runter, wir alle mangeln der Ehre Gottes und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Römer, Kapitel 3, Vers 23 und 24. Wir alle mangeln an der Ehre Gottes. Immer zu kurz gesprungen. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade. Halleluja. Halleluja, dass es diese Gnade gibt. Amen. Amen. Allerletzter Punkt. Fang bei dir an. Was empfehle ich euch? Bitte Jesus um Vergebung. Wenn dir jemand auffällt, der dich ungeduldig macht, wo du gerne die Pinzette aus der Tasche rausnimmst, darf ich mal kurz? Bitte um Vergebung. Bitte darum, dass du den Menschen mit den gleichen liebevollen Augen sehen kannst, wie Jesus das tut. Ja, hat einen Splitter im Auge, ist gut, aber der Fuß sieht schön aus. Bitte auch um Vergebung für deine Ungeduld und Lieblosigkeit, die du nicht mal gemerkt hast. Mir hat neulich eine Nachbarin einen Satz zitiert, der so alt ist wie Hendrik, wirklich ungelogen, also 16 Jahre alt. Den habe ich ihr anscheinend vor 16 Jahren gesagt und sie hat ihn immer noch gewusst. Und sie hat mir den Satz wiedergespiegelt und nach 16 Jahren hat er sich nicht annähernd so witzig angehört, wie ich ihn eigentlich gemeint hatte. Oh, ich rede eine Menge Mist und ich merke es noch nicht mal. Bitte um Vergebung dafür. Nimm einfach mal wahr, dass du vielleicht einen Balken im Auge hast. Könnte sein, Jesus sagt, dass vielleicht du auch einen Balken hast. Du kennst ihn nicht? Bitte schon mal dafür um Vergebung, wo du Menschen komplett im toten Winkel hast. Noch kritischer ist, bitte Jesus darum, dir vielleicht einen Splitter mal im Auge zu zeigen, der jetzt für dich dran ist. Ein Gebet mit Folgen. Habe ich immer wieder so erlebt. Wenn man das bittet, dann wundert man sich nach einer Woche, wo das Thema auf einmal so herkommt, was los ist. Ich glaube, Jesus zeigt das wirklich. Und dann, wenn du das gemacht hast, ist das nächste Gebet, bitte um einen Bruder, um eine Schwester, die dir zur Seite steht und dir hilft, dass du deinen Splitter aus dem Auge rausziehst. Das ist eine ganz andere Story als, mein Freund, lass dir helfen. Versteht ihr? Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns deine Art zu lieben und uns zu sehen so groß machst. Dass du den ganzen Weg gegangen bist bis ans Kreuz, dass du nicht gezögert hast, dein Leben zu geben. Danke, dass du uns Menschen unvollkommen, wie wir sind, in deine Hände nimmst, an deine Hand nimmst. Und dass du uns von innen her in das Bild veränderst, was du von uns hast. Dass du liebevoll bist und geduldig. Und danke, dass wir vielleicht auch vieles von dem, was du weißt und siehst, nicht so jeden Tag erkennen. Dass du so geduldig mit uns bist, aber Ich bitte dich darum, dass wir großzügig sind miteinander. Großzügig geben, auch mal Augen zudrücken können, auch mal weggucken. Und dass wir über allem wissen, dass wir beschenkt sind von deiner Gnade, die wir uns nicht verdient haben. Dir sei Lob und Ehre. Amen.